und hoffe, dass wir damit zurechtkommen. Herr Professor Schwarz ist, wie gesagt, Mediziner, war lange Zeit in leitender Stellung in der Gynäkologie tätig und wir haben es immer so gehalten, dass unser Gast zunächst einmal über sein Leben berichtet und dass wir dann eine Zeit für Anfragen haben. Ich denke, das ist eine gute Einteilung, die wir auch heute wieder befolgen. Und jetzt, lieber Herr Kollege, haben Sie das Wort.
Gut, ich sitze also zum ersten Mal vor einem solchen Gremium, habe noch nie ein philosophisches Seminar besucht oder gehört und bin also dann, nachdem ich Ihnen mein Curriculum dargeboten habe, auf Ihre Anfragen neugierig, weil ich nicht weiß, wie man sowas anfasst.
Aber niemand weiß es, alles individuell.
Aber das werden wir schon merken.
Ja.
Also, ich bin 1929 geboren in Stuttgart, bin dann 1937 nach Leipzig gekommen, habe also die gesamte Schulzeit in Leipzig verbracht, 1948 Abitur, bin dann, und dann kommen wir dann schon auf Ihre erste Anfrage, und bin dann, da mein Vater Mechaniker, also Arbeiter war, ohne Schwierigkeiten an die Universität gekommen, habe dort nach 10 Semestern medizinische Staatsexamen abgelegt, anschließend gleich promoviert und bin dann 2 Jahre lang in der Niederlausitz gewesen, im Bergmannskrankenhaus Klettwitz. Sie werden fragen, wieso? Damals war es Pflicht, dass man nach dem Examen 2 Jahre in einem sogenannten Schwerpunktkrankenhaus arbeitete. Wir müssen ja eine Pflichtassistenz machen und die ist also dann damals staatlich vorgeschrieben gewesen. Wenn man sich nicht selbst gekümmert hat, wurde man irgendwohin gesteckt. Da das nicht mein Metier ist, also gesteckt zu werden, haben wir uns also schon als Studenten um entsprechende Stellen bemüht. Viele gingen in die damalige Wismut AG, weil die enorm bezahlte, war auch nicht mein Ding, sondern wir sind also dann in ein ehemaliges Knappschaftskrankenhaus gegangen, heute Bergmannskrankenhaus genannt. Dort 2 Jahre überwiegend chirurgisch tätig gewesen und dann an die Universitätsfrauenklinik Leipzig gekommen. Das war damals die größte Frauenklinik Europas mit 400 Betten und 6000 Entbindungen pro Jahr. Kleiner Abstecher in die Gegenwart. Herr Bielek, der letzte Chef, schrieb mir, wir sind zu einem Gemischtwarenladen geworden. Ähnlich wie hier ist also auch die Frauenklinik liquidiert worden. Es sind übrig geblieben 49 Betten. Die sind zusammen in dieses große Komplexklinikum in der Liebigstraße integriert worden. Wie das gehen soll, weiß ich nicht, denn die städtische Frauenklinik ist ebenfalls geschlossen in Leipzig. Also das nur am Rande. Dass also die Neuzeit nicht immer nur Gutes hat. Sie wissen ja auch, hier ist die Frauenklinik geschlossen worden, die ist mit der Südstadt-Frauenklinik vereinigt worden, in einem Konstrukt, das hatte nun eine Universitätsfrauenklinik in einem städtischen Krankenhaus tätig ist. Was dann werden soll, wenn diese Klinik wieder verkauft wird an einen privaten Anleger, weiß keiner. Gut, also das als Einfügung. Ich habe dort 3 Jahre assistenzärztlich gearbeitet und der damalige Oberarzt Kuyang bekam einen Ruf nach Rostock und fragte mich, ob ich mitgehen wolle. Und wir haben also dann hier einen Abstecher nach Rostock gemacht, haben uns die Klinik angesehen, meine Frau war mit, und wir haben also dann gesagt, jawohl, Begründung, und die muss ich dann später nochmal wiederholen, Professor Kuyang war in meinen Augen der damalig beste Gynäkologe in der DDR, damals noch Ostzone. Wir sind also 1958 nach Rostock gekommen und damals war die Klinik 222 Betten und es waren einschließlich Chef 10 Ärzte da. Was das bedeutet, können Sie sich vorstellen. Wenn also zum Beispiel im Kreissaal 2 Besetzungen, jeweils 24 Stunden Dienst, 24 Stunden Pause, 24 Stunden Dienst und. Und wenn Sommerferien waren, da hieß es, naja, 3 Wochen Dauerdienst, also 3 Wochen Kaserne. Und dann kam der eine erholt wieder und dann ging der andere und der Urlaub des ersten war dann schon wieder unten. Das war also typisch. Aber so langsam ging dann die Arbeit vonstatten. Ich habe dann 1962 habilitiert, zusammen mit einem Kollegen am gleichen Tage, der jetzt schon gestorben ist, und wir vergrößerten uns im Laufe der Zeit immer mehr. Ich wurde also bereits nach knapp einem Jahr kommissarischer Oberarzt und als ich dann die Facharztanerkennung hatte, dann auch Oberarzt. Als Dozent musste man sowieso am akademischen Unterricht teilnehmen. Wir hatten damals pro Semester oder pro Studienjahr 400 Unterrichtsstunden, Propädeutik, Untersuchungskurs, Gynäkologie, Untersuchungskurs, Geburtshilfe und dann die Hauptvorlesung. Wir haben im Hörsaal noch operiert, was also heute alles undenkbar ist. Jetzt geht die Frage weiter. Im Allgemeinen war es ja damals üblich, nach 5 Jahren der Dozentur und der Bewährung in Theorie und Praxis kriegte man dann letztlich den Professorentitel verliehen. Das ging aber nun nicht mehr, weil ja eine dritte Hochschulreform kam Und da war so etwas nicht möglich, im Spur gesehen. Sondern sie mussten also neben der fachlichen Qualifikation einen Auslandsaufenthalt vorweisen. Sie mussten zusätzlich natürlich auch gesellschaftlich aktiv sein. Und letztlich brauchte man natürlich auch die Fürsprache der Fakultät. Klarer Fall. Also, zu den einzelnen Dingen. Was macht man, wenn man parteilos ist, auch einen parteilosen Chef hat und der Chef sich in der Fakultät natürlich gegen entsprechende parteiliche Eindrücke wehren muss. Also, die Studenten mussten ja damals im Sommer die werktätigen Bauern bei der Kartoffelernte unterstützen. Also Ernteeinsatz. Also sagte mein Chef, ich schlage Sie vor, beim Dekan, Sie werden den Kartoffeleinsatz der Studenten leiten. Nun machen Sie mal sowas. Das ist eine organisatorische Aufgabe und außerdem eben auch die Frage, wie gehe ich mit den Studenten um? Ich habe das also 2 Jahre lang gemacht, kriegte dann auch ein Anerkennungsschreiben, was ja wichtig war dann für die Beantragung der Professur. Und wenn ich das dann meinen Kollegen so erzählte, dann schüttelten die nur den Kopf und sagten, also, sowas gibt es eigentlich nicht. Also die westlichen Kollegen, muss ich jetzt dazu sagen. Weitere gesellschaftliche Aktivitäten eines Parteilosen. Man gehe in die Gewerkschaft. In die Gewerkschaftsarbeit. Ich wurde also in die AGL gewählt. Ich wurde später in die BGL, Medizinbetriebsgewerkschaftsleitung Medizin gewählt. Dort war auch eine etwas anrüchige Aufgabe, den sogenannten Wettbewerb zu organisieren, und zwar auf Fakultätsebene. Was heißt Wettbewerb? Da musste man sich selbst erstmal fragen, was wollen wir eigentlich? Wir wollen die Patienten gut betreuen, wir wollen aber nicht in Massenideologie verfallen und auf der anderen Seite war es dann die Frage, was sagen denn die Chefs dazu? Die haben meistens gesagt, dieser ganze Wettbewerb ist Quatsch. Und jetzt tun Sie mal so etwas für eine Fakultät, die letztlich dem Wohle der Patienten zugetan ist, aber nicht unbedingt mit Wettbewerb. Aber man wollte ja etwas und demzufolge habe ich mir auch nun Gedanken gemacht, wie kann man so etwas vernünftig gestalten. Also nicht mit einem Negativbeispiel, wer kommt mit dem wenigsten Zellstoff aus? Wie es den Patienten dabei geht, ist eine andere Frage. Ne? Das, ja, solche Dinge wurden diskutiert. Und da musste man also immer noch die Vernunft walten lassen und zeigen, dass man nach wie vor für die Patienten da ist. Und das andere eben nur als politisch gewolltes Beiwerk, schmückendes Beiwerk betrachtet. Weiter gleich, um diesen Strang abzuschließen, der Wettbewerb schien also in der Medizin gar nicht so schlecht zu sein, im Gegensatz zu anderen Fakultäten. Also auf jeden Fall, der Schwarze ist gut, den wählen wir in die Universitätsgewerkschaftsleitung. Ich hatte auch nichts dagegen. Also selbst als ich dann die Professur hatte, habe ich mir gesagt, also, wenn etwas vernünftig gemacht wird, kann man Gutes tun. Ich wurde also dann in der Universitätsgewerkschaftsleitung der Leiter der Kurenkommission. Die Universität kriegte als nicht produktiver Betrieb pro Jahr 50 Heilkuren zugewiesen. 50 bei etwa 5000 Beschäftigten. Nun können Sie sich vorstellen, wie diese Kuren begehrt waren. Und dann kam natürlich die Einflussnahme der Partei, also der Genosse so und so, der muss doch eine Kur kriegen, das siehst du doch ein und so weiter. Und als es dann nach der Wende darum ging, seine Tätigkeit einzuschätzen oder sich zu verteidigen, da habe ich mal gesagt, es gab den Slogan, wo ein Genosse ist, ist die Partei. Meine Devise war, wo ein Nicht-Genosse ist, ist die Partei nicht. Das heißt, wir haben uns in der Kommission bemüht, die Kuren gerecht zu verteilen nach Notwendigkeit und nicht nach Ansehen bei bestimmten Leuten. Also das bloß am Rande. Es war also dann so, dass 1972 der Antrag auf Professur anstand. Auslandseinsatz. Ja, wohin? Und da kam natürlich mal wieder die Solidarität der Nichtgenossen zum Tragen. Mein Chef sagte, ich kenne einen am Institut für Mutter und Kind in Prag. Da schicke ich sie hin. Ohne große Anträge und so weiter. Was ja auch wichtig ist. Also auf jeden Fall, ich ging 2 Monate nach Prag. Wie macht man so etwas, wenn man nicht staatlich geschickt wird, sondern letztlich ohne Geld und die berüchtigten, wie war das, 30 Mark pro Tag, ja, 30 Mark pro Tag, umtauschen konnte, nicht mehr. Man musste also erstmal ein billiges Unterkommen finden und den Rest sich mehr oder weniger ja durchhungern. Denn der Kollege, wo ich war, bei dem ich den ersten Ultraschall gesehen habe, da hatten wir überhaupt noch kein Gerät, der sagte, gehen Sie bloß nicht in unsere Kantine. Das ist ein Saufraß. Naja, sagte alles. So, also, ich wurde dann also ordentlicher Professor. Und es hätte sich nun eigentlich gehört, im Sinne des Staates, dass wir die Klinik teilen, damit nämlich die Macht des Klinikdirektors gemindert wird. Wenn da zwei sind, die krachen sich dann gegenseitig und dann divide et impera, altes Prinzip. Und das haben wir nicht gemacht. Wir haben also nach wie vor gesagt, ich leite zwar meine Station, also ich bin überwiegend onkologisch tätig gewesen, also sowohl operativ als eben auch Strahlentherapie. Und es gibt nach wie vor nur einen Klinikchef. Und ich bin sein erster Oberarzt. Das war also die innere Solidarität, damit es nicht zu Streitigkeiten kommt. Jetzt habe ich den Begriff Strahlentherapie erwähnt. In früheren Zeiten, kennen Sie schon nicht mehr, war es Sitte oder Usus, dass die gynäkologischen Patienten auch in der Frauenklinik bestrahlt wurden. Das hat, das muss ich zugeben, in vielen Kliniken nicht so richtig funktioniert, weil die Strahlentherapie immer so mit der linken Hand gemacht wurde und letztlich dann nicht günstig war in den Resultaten. Also, ich wurde also gleich, als wir von Leipzig kamen, sagte Kyang, Sie machen jetzt die Strahlentherapie, hier ist kein anderer, der sie kann. Der Schrimpf, der Professor Schrimpf, ist 14 Tage nachdem wir in Rostock waren, ist er in den Westen gegangen. Damals war die Grenze eher noch offen. Also habe ich die Strahlentherapie übernommen und gesagt, wenn du was machst, dann machst du es richtig. Also, ich habe also dann eine Zusatzfachausbildung gemacht, wurde also Zweitfacharzt in Strahlen, in der damals noch gesamten Radiologie. Ich musste also dann auch hier in der Paulstraße Mägen röntgen und so weiter, damit ich also die Qualifikation Facharztanerkennung kriegte. Und ich habe mich auch also in die Grundlagen eingearbeitet. Ich habe also zwei Patente über die gynäkologische Kontakttherapie. Und zwar habe ich die damals übliche konventionelle Radiumtherapie mit Radium 226 abgelöst durch die künstlichen Isotope Cäsium und Cobalt 60. Damals war es üblich, dass die Radiumstäbchen, das waren Stäbchen, 15 mm lang, 2 mm im Durchmesser und das Salz, das Radiumsulfat, war im Inneren dort eingelötet. Und nun musste man diese Dinger anfassen und jedes Mal in einen Träger einfüllen, der dann in das Innere der Patientin kam, dann wieder gezogen wurde und dann mussten die wieder rausgenommen werden. Das passierte also, dass diese Träger teilweise beschädigt waren. Ich habe also als erstes eingeführt, dass man die Dichtigkeit dieser Radiumzellen prüfte. Das kann man machen, indem man sie einschließt in ein Reagenzglas und die entweichende gasförmige Radioemanation wurde dann in einem Aktivkohlepartikel gespeichert, wurde dann in den Geigerzähler gelegt und dann sah man, aha. Es waren also gleich nach einem halben Jahr vier dieser Dinger undicht. Das hieß also Ersatz schaffen. Das habe ich getan, indem ich mir sagte, also erstens, es werden künstliche Nuklide genommen, also Kobalt 60, Cäsium 137, Iridium 192 und diese Dinger werden auch nicht mehr mit der Hand angefasst, denn unsere Schwestern mussten das ja immer mit Hand arbeiten und wir bringen das in fest verschlossene Träger ein. Und damit war also für die DDR das Primat in Rostock. Wir haben also dann zwei Patente, Wirtschaftspatente über diese fest verschlossenen Träger gekriegt. So, jetzt die Frage Wissenschaft. Was wurde an der Klinik alles wissenschaftlich gearbeitet? Jetzt muss ich von mir selber sagen, ich war A, physiologisch interessiert, ich habe mich habilitiert mit Kreislaufuntersuchungen an 225 Schwangeren, die wir von dem Beginn der Schwangerschaft an regelmäßig alle 14 Tage untersucht haben, weil dieses Prinzip bis dato noch nicht bekannt war. Es wurden sogenannte Querschnittsuntersuchungen gemacht. Das heißt, man griff sich also 50, sagen wir mal, in der 15. Woche raus und dann andere 50 in der 30. Woche, andere dann in der 38. Woche und verglich die Resultate. Und das konnte ja nicht richtig sein, sondern wenn, dann muss man dieselbe Patientin immer wieder untersuchen, um ihre individuelle Ausgangslage entsprechend zu verifizieren. Das war eine Riesenarbeit. Ein Computer gab es noch nicht. Was haben wir gemacht? Wir haben also die Addiermaschine der Verwaltung zweckentfremdet und haben also nachts dann unsere ganzen Resultate auf Rollen da reingetippt. Das war also die eine Seite, und zwar in der normalen Schwangerschaft als Basis für die Therapiestudien an kranken Schwangeren, und zwar sogenannten hypertensiven Schwangeren, die also einen Hochdruck hatten. Das bedeutete, dass wir dann jedes Medikament unter die Lupe nahmen und sahen, wie wirkt das Medikament nicht nur Blutdruck senkend, sondern wie kommt der Mechanismus der Blutdrucksenkung zustande. Wenn nämlich ein Medikament so wirkt, dass das Blut im Venensystem versackt, dann kommt das nämlich nicht mehr an das Kind. Das Kind wird ja über die Plazenta versorgt und demzufolge ist nur das ein gutes Medikament, wenn bei der Blutdrucksenkung die Durchblutung des Uterus gleich bleibt oder vielleicht sogar besser wird. Und das war dann in den nächsten 10 bis 20 Jahren so die eine Richtung. Und die andere Richtung war eben die Onkologie, das heißt die Behandlung von Unterleibskrebsen, und zwar so, mit möglichst wenig Komplikationen gute Ergebnisse erzielen. Wie kann man so etwas machen? Nur durch harte Arbeit. Und wie kann man das dann auch dokumentieren? Da gibt es in Stockholm ein Büro, das gibt die sogenannten Annual Reports heraus, also Jahresberichte, wo über 100 Kliniken aus der ganzen Welt ihre Resultate nach ganz bestimmten Schemata hinmelden, und dann sieht man, wer ist gut und wer ist schlecht. Und da muss ich sagen, da konnten wir immer stolz sagen, wir sind oberhalb des Durchschnitts. Es wurde ja dann von diesen über 100 Kliniken ein Durchschnitt gerechnet. Und dann, wo steht dann Plus und wo ist Minus? Und wir waren immer im Plus. Wir waren nie ganz gut, das gebe ich zu. Das konnten wir auch nicht, weil wir bestimmte Voraussetzungen eben nicht hatten. Darauf komme ich dann noch. Aber wir waren immerhin gut. Das ging so weit, dass also nach der Wende ein Kollege aus Freiburg sagte, wissen Sie, wir haben ja gehört, dass Sie Ihre Patienten über die Polizei verfolgen. Ich sage, ja, wenn jemand hier wegzieht, dann ist das in der normalen Statistik meistens nur verschollen, nicht da. Sage, wir wollten wissen, was ist mit dem? Denn das könnte ja einer sein, der, oder eine sein, die geheilt worden ist. Und dann fehlt sie uns. Wir haben also über die Einwohnermeldeämter, nicht über die Polizei, sondern über die Einwohnermeldeämter die neuen Adressen der Patienten erfragt und dann über die Geschwulstbetreuungsstellen, die es ja auch gab, in den Kreisen die Schicksale entsprechend verfolgt. Nun, jeder Chef wird mal 65 und muss gehen. Und so war es auch mit Kyang. Und dann stand die Frage an, wer kriegt diese Klinik? Und da muss ich jetzt etwas aus dem Nähkästchen plaudern. Also 2 Jahre vorher war der Chef der Greifswalder Frauenklinik in den Ruhestand gegangen und die Greifswalder Frauenklinik war neu zu besetzen. Und ich muss es ja nun so sagen, wie es ist, ich war also auf der Liste. Und zu einer Berufung gehörte dann ein Kadergespräch im Ministerium. Und zu diesem Kadergespräch werden Sie also dann auf Herz und Nieren gefragt, wie denken Sie, was wollen Sie machen, wie sind Ihre Zukunftspläne, wie wollen Sie das realisieren und so weiter. Und nach einer halben Stunde sagte der Hauptabteilungsleiter damals, der sagte, jetzt hören wir mal auf mit Greifswald, jetzt wollen wir über Rostock reden. Wie denken Sie über Rostock? Ich sage, naja, in 2 Jahren ist es soweit. Ich sage, naja, wir denken an Sie. Das ist natürlich warmes Öl, was runterläuft. Und wir haben also dann noch eine halbe Stunde über Rostock geredet. Das Ende vom Lied war, dass also Herr Goritzlehner dann Greifswald bekam, auch aus der Rostocker Klinik. Wir galten eben als sogenannte Kaderschmiede. Und dass nach 2 Jahren, als Kyank ging, dann die Rostocker sich durchgesetzt hatten und dann Herrn Wilken als Genossen von Wismar hier nach Rostock geholt haben. Wir haben schon zusammen habilitiert, wir kannten uns also sehr gut und wir haben also auch einen guten Faden gesponnen. Insofern, und das ist jetzt vielleicht jetzt für Sie doch wichtig, wie kommt man aus, wenn man quasi zurückgesetzt wird, an derselben Position bleibt und trotzdem im Interesse der Patienten zusammenarbeiten muss. Und wir haben das getan. Herr Wilken hat mich mehr oder weniger selbstständig arbeiten lassen. Ein Chef muss immer mal eine Chefvisite machen, aber das kann er auf verschiedene Arten und Weisen machen. Er kann also nur, sagen wir, pro forma Visite machen und sich um die allgemeinen Dinge auf Station kümmern, aber in die Behandlung nicht einreden. Und da muss ich sagen, Herr Wilken war also stets fair zu mir. Und ich habe auch nie versucht, ihn in irgendeiner Weise nun zu beeinflussen oder mal von der Seite zu attackieren oder so. Das liegt einem, das liegt mir zumindest nicht. Dann kam der Zeitpunkt der Wende. Wie geht's weiter? Und da ist es ja nun in meinen Augen ein Versagen des Westens gewesen, dass er für die Universitäten kein Konzept hatte. Es haben also hier noch 2 Jahre lang die parteilich anzugreifenden Direktoren weitergearbeitet und haben viele guten Leute im Grunde genommen weggekrault, um ihre Leute zu halten. Denn es mussten Stellen gestrichen werden. Unsere Klinik war auf 36 Hochschulkader angewachsen, von 10 auf 36. Und das bedeutete natürlich für viele, dass sie sagten, also wenn das jetzt hier so weitergehen soll, dann gehe ich. Dann gehe ich in die Praxis, dann will ich hier nicht länger bleiben. Und das hat der Universität doch geschadet. Bis dann die damalige Kultusministerin den ersten quasi abgelöst hat, der das alles hat schleifen lassen. Und dann bei der zweiten, da ging das dann doch relativ zügig. Ja, jetzt muss ich mal auf die Uhr gucken, ja. Das, ja, wir sind ja nun, sagen wir mal so, genau etwa im Zeitplan, dreiviertel Stunde Plauderei für Sie als Theoretiker, vieles wahrscheinlich nicht so ganz verständlich, was der Mediziner eben als selbstverständlich voraussetzt. So, ich würde sagen, das erstmal, ach so, und dann natürlich jetzt noch. Die Direktoren wurden also dann, ich glaube, 2 Jahre nach der Wende erst entpflichtet und dann wurden die Kliniken erstmal kommissarisch geleitet und dann wurden die Stellen neu ausgeschrieben und dabei kam es dann zur Bereinigung, dass also so und so viele dann nicht mehr eingestellt wurden. Ich habe dann noch bis 1997 die Klinik dann als Chef geleitet, wohl wissend, dass ich nun in dieser letzten Phase keine großen umstürzlerischen Ideen verwirklichen konnte, dass ich auch das Forschungsprofil der Klinik nicht ändern konnte, denn das war ja nur ein Abruf, bis der Neue kam. Ich habe also nur dann noch quasi stellvertretend die Stellung gehalten und das, was wir hatten, bewahrt, so gut es ging. Dazu muss man natürlich sagen, die Forschung wurde während der Stalin-Ära und dann der kommenden Zeit durch sogenannte Hauptforschungsrichtungen geleitet, die das Geld verteilten an diejenigen, die überhaupt willens waren, zu arbeiten. Es gab ja viele Kliniken, die kein Interesse, sie kriegten nicht viel Geld und da hatten sie auch kein Interesse an der Forschung. Leider, muss ich sagen. Andere haben sich dann so ein bisschen dabei gesund gestoßen, auch gut. Und nach der Wende war das mit den Geldern dann noch viel schwieriger, denn dann gab es erstmal sehr wenig. Und der neue Chef, Herr Friese, musste sich dann eben auch völlig umorientieren, sowohl sachlich als eben auch finanziell. So viel vielleicht, und wenn Sie Fragen haben, dann können wir viel konkreter werden.
Ja, vielen Dank. Es war wesentlich mehr als ein Geplauder, es war also ein Understatement. Zunächst habe ich einen Nachtrag, dann geht es in die Rednerliste. Ich habe vergessen, die Referenten vorzustellen. Es ist einmal Jude Michael, Katharina Trost und es ist Michael Lobrichten. Wo ist der Michael? Gar nicht da. Wen? Dann habe ich Sie jetzt verwechselt, aber Sie sind heute Referent, ist klar. 3 also, die zuständig sind und dann nicht wahr, können wir die Rednerliste eröffnen. Ich habe jetzt Katharina Trost und dann habe ich Jude Michael. Ist das richtig? Also. zunächst Katharina Trost.
Ja, ich versuche mich auch kurz zu halten mit meinen Fragen. Ich habe noch ein paar mehr. Die erste Frage, die ich hätte, wäre 1961, als der Mauerbau war. Wo haben Sie den erlebt? Wie haben Sie darüber gedacht? Meine Frage wäre natürlich rückwirkend, warum sind Sie nicht schon vorher gegangen? Die zweite Frage wäre 68 betreffend, den Prager Frühling. Haben Sie das auch so gesehen, dass das eine neue Ära hätte werden können, Reformwillen und so weiter? Und die dritte Frage, die ich noch stellen würde, wäre, welche Gründe waren denn nun eigentlich, oder was waren die Gründe für Ihre Rückstellung eigentlich, dass Sie in Rostock nicht gleich Klinikleiter wurden?
Also fangen wir an.
Mauerbau.
Genau. Den habe ich natürlich hier erlebt, in der Langstraße 16 auf dem Hochhaus saßen wir und hörten Mauerbau. Und das bedeutete für uns, und ja, wenn man das als drittes noch dazu sagen darf, es bedeutet natürlich auch persönlich die Einschränkung der Freiheit. Denn bis dahin konnten wir auf Antrag jeweils den Interzonenpass bekommen. PM 18, glaube ich, oder so. Dieses kleine Plättchen. Und das haben wir reichlich benutzt. Weiterhin konnten wir auf Antrag, wenn wir in die Westberliner Bibliotheken wollten, auf Antrag die Durchfahrtgenehmigung durchs Brandenburger Tor kriegen. Das heißt also, wir waren bis dahin eigentlich nicht wesentlich beschränkt. Die Frage, warum sind Sie nicht vorher gegangen? Gibt es zwei Antworten. Ich war 1957 beim Direktor der Universitätsfrauenklinik Würzburg. Habe mich dort vorgestellt und ihm Grüße meines Klinikchefs, Professor Schröder aus Leipzig, gebracht, die er auch honorierte und so weiter. Und dann die Frage, wie sieht es aus mit einer Anstellung? Ja, können Sie? Ich sage, und hier? 850 Mark. In Leipzig kriegte ich schon 1020. Ich hatte zwei Kinder. Ich sagte, und wie steht es mit der Hilfe der Klinik bei der Wohnung? Das müssen Sie selber regeln. Und daraufhin habe ich dann gesagt, na danke, das genügt mir. Ich habe es dann nicht nochmal versucht, Würzburg deshalb, weil die Tante meiner Frau in Marktheidenfeld, also am Main, sesshaft war und wir da eben ein Standquartier hatten. Nicht? Und die hat auch immer gesagt, nun kommt doch hierher, ihr könnt bei mir wohnen, ja, mit zwei Kindern und der Schwiegermutter in einer Dreizimmerwohnung und dann die Tante dazu, das ging eben alles nicht. Ne? Und dann kommt noch ein Politikum dazu, man wurde damals immer, sagen wir mal, beeinflusst, ihr könnt doch nicht alle in den Westen gehen, ihr müsst doch an eure Bevölkerung denken und diese Bevölkerung muss medizinisch versorgt werden. Und damals waren wir, viele meiner Kollegen, so blind, um das zu glauben. Erste Frage, also das war die 61.
68.
68 war ein kritisches Jahr. In den Kliniken hat man davon weniger gemerkt als außerhalb. Beziehungsweise in den Kliniken haben sich die Leute mit ihren Meinungsäußerungen sehr zurückgehalten. Wir kannten ja Beispiele, dass jemand nicht wiederkam, wenn er sich zu sehr exponierte. Und als dann der Einmarsch war, da war eigentlich für uns der zweite Vorhang gefallen. Dass wir sagten, also die Möglichkeit der Reform ist damit ja vertan. Also das hat uns oder mich persönlich sehr wenig beeindruckt, muss ich sagen. So, und die dritte
Frage war, was waren die Gründe für Ihre Rückstellung, als Sie Klinik, also dass Sie kein Klinikleiter wurden gleich?
Genau 68 war der Scheidepunkt, dass nach meiner Kenntnis kein Nichtgenosse mehr Klinikdirektor wurde. Man wurde zwar dann noch Professor, aber immer nur in der zweiten Position. Also niemals, also in meinem Fachgebiet der Gynäkologie, gab es dann keinen Nichtgenossen als Klinikchef mehr. Das war also, muss ich sagen, fast sehr eindeutig. Dazu kam dann noch Solidarność, dann war es ganz aus. Da wurde also dann der Kurs immer härter. Und das war, also, ich habe mit Herrn Wilken noch gesprochen, vielleicht im Januar, Februar, bei einem Kongress, und er sagte, ich will nicht nach Rostock. Aber da war noch nichts spruchreif. Also da wussten wir, im September geht Kürnk. Sagte, ich will nicht nach Rostock. Ich sitze in Wismar. Gut, er war ärztlicher Direktor, zusätzlich zum Chef der Frauenklinik des Bezirkskrankenhauses und nee. Und dann rief er mich an und sagte, wissen Sie, heute war eine Delegation aus Rostock da. Kreisarzt, Bezirksarzt, erster Prorektor. Und die haben mich bearbeitet, nach Rostock zu kommen. Und wie dann die Partei dann entschieden hat, war klar. Und wie auch er entschieden hat, denn Parteiaufträge dieser Art konnte man ja schlecht ablehnen. Also wir haben uns deswegen trotzdem gut verstanden. Das muss ich immer wieder sagen.
Gut. Hilde Michael.
Meine Frage geht in die Richtung, Sie haben vorhin kurz angerissen, es war dann nach dem Mauerbau nicht möglich, den Westen großartig zu kommunizieren. Hatten Sie dennoch in irgendwelcher Art die Gelegenheit, Kongresse und Kontakte zumindest ins sozialistische Ausland hinbeizuholen, hier in Rostock mitzugestalten? Wie war insgesamt dann trotzdem der etwas eingeschränkte internationale wissenschaftliche Kontakt?
Also, da muss ich jetzt Folgendes sagen. Ich wurde von vielen beneidet. Ich durfte in sämtliche westlichen Staaten fahren, auf Antrag natürlich, mit Ausnahme der Bundesrepublik. Warum? Sämtliche Angehörigen von mir und meiner Frau waren natürlich in der Bundesrepublik. Aber ich war also in Österreich, in allen Kliniken, Wien, Graz, Innsbruck. Ich war in der Schweiz, Bern, Zürich, Basel. Ich war in Finnland, ich war in Schweden. Ich habe also ringsum überall in den Kliniken hospitieren können. Wenn Sie mich fragen, warum, ich habe mehrere Operationstechniken neu aus dem Ausland in die DDR gebracht und habe dann, ich war von unserer Gesellschaft, also der Gynäkologengesellschaft, die hatte einen onkologischen Arbeitskreis, da war ich der Vorsitzende, ich habe die dann immer eingeladen nach Rostock. Und die konnten sich dann diese neuen Operationsmethoden von uns in ihre Kliniken mitnehmen. Also insofern hat mich zwar die Bundesrepublik immer geärgert, dass ich da nicht hin durfte, denn da hätte man am meisten profitieren können, also mit Ausnahme von Österreich und Schweiz, sie waren ja nicht deutschsprachig, aber die anderen Länder, das war eben schwierig. Also, da haben wir immer rege kommuniziert. Nun muss ich habe ja eins überhaupt noch nicht erwähnt, wir haben also in Rostock für die DDR Lehrbuch der Gynäkologie, Lehrbuch der Geburtshilfe, Erkrankungen während der Schwangerschaft, gynäkologische Operationen. Also wir haben in Rostock die Lehrbücher fabriziert. Das ist etwas, was wir, sagen wir mal, als Verpflichtung erwähnt haben, im Ministerium natürlich, wenn ein Antrag lief, dann wurde immer beigelegt natürlich, die Bücher stammen von uns. Also Herausgeber war immer bei der Geburtshilfe Kyank, Schwarz, Sommer, bei der Gynäkologie Kyank, Schwarz, Büttner und so. Wir haben also immer für die DDR gearbeitet. Ja, was sollte man sonst noch sagen? Also, wir konnten, also die Rostocker, konnten immer von sich sagen, wir sind oben. Kongresse haben Sie erwähnt. Die Kongresse im sozialistischen Ausland, die wurden meist von der Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe der DDR beschickt, und die sind überwiegend mit Genossen beschickt worden. Und da habe ich auch gar keinen Wert drauf gelegt, das muss ich ehrlich sagen. Also darum groß zu kämpfen, nee. Und wir waren mal in Moskau zum All-Unions-Kongress. Da haben wir bloß gesagt, was sollen wir hier? Also das Niveau war also ganz anders. Die haben auch eine andere Terminologie, das hat uns natürlich dann das Verständnis erschwert. Aber letztlich haben uns nichts Neues gebracht. Kongresse selbst. Pyong hat den 68er Kongress, DDR-Kongress hier gemacht. Ich war der Organisator. Dann 81. Nochmal DDR-Kongress, ich auch wieder der Organisator. Und dann hab ich geleitet den 5. Kongress der Gesellschaft für Geschwulstbekämpfung in Rostock. Da war dann der Organisator Professor Fink von der Radiologie. Also wir haben hier auch viel für Fortbildung getan, das muss man sagen.
Vielen Dank. Jetzt habe ich Christian Power. Ja, dann Reinhold.
Ich habe gelesen, dass Sie am Ende der 70er eine Gastprofessur im Irak wahrgenommen haben.
Ja.
Wie Sie es dazu kamen und was Sie dort für Erfahrungen gemacht haben.
Also, die Universität Basra hatte einen Freundschaftsvertrag mit der Universität Rostock. Und die irakischen Studenten mussten von einer internationalen Kommission geprüft werden. Die bestand für jedes Fachgebiet, also für die großen Innere Chirurgie und Gynäkologie, aus 3 Engländern, einem Franzosen und einem Deutschen. Und da nun Freundschaftsvertrag war, war das also dann jeweils die DDR. Und da wieder natürlich nun Rostock. Und Kyank war beim ersten Mal dort. Und ist dann nie wieder gefahren, hat gesagt, machen Sie das. Warum? Sie sehen ja jetzt immer die Zustände, wie es, also mit Zerstörung, aber auch ohne Zerstörung. Es ist so unmenschlich dreckig, staubig. Dazu kommt die Temperatur. Wir sind angekommen bei 6 nachts in Bagdad bei 36 Grad. Und tagsüber ging es dann bis 46, 48 war die Spitze. Das ist also schon rein vom Klima her. Und wir sind also immer zu dritt gefahren, ein Chirurg, ein Internist und eben der Gynäkologe, ich. Und wir waren also dann 4-mal dort. Der Grund ist, die irakischen Studenten und Studentinnen wurden also in Englisch ausgebildet. Ihre Lehrer waren in England zur Schulung, und wenn sie dieses Examen bestanden hatten, dann hatten sie die Berechtigung, sich im gesamten British Commonwealth niederzulassen. Also Australien oder Neuseeland und so, Indien und so weiter. Und deswegen ist dieses Examen dann eben so international gewesen. Ich habe davon viel profitiert, sowohl sprachlich, wir waren also meistens 8 Tage dort, und haben natürlich zusammen gegessen und uns natürlich mit unseren Kollegen unterhalten. Schwierig ist, gestehe ich, wenn Sie einen Franzosen haben, der Englisch redet. Nicht zu verstehen. Aber mit den drei Engländern, der eine ist dann zweimal hier gewesen, ich bin einmal dort gewesen, also das war dann ein guter Austausch. Und dazu kommt noch, ich will ja das Positive nicht verschweigen, wir sind ja von den Irakern bezahlt worden. Das heißt also, der Flug hin und zurück war auf internationalen Flugkarte. Und beim Rückflug haben wir meistens nicht den direkten Weg nach Schönefeld gefunden. Wir hatten ja ein Flugticket, wo dann drauf stand, auf der DDR stand ja dann not to be endorsed, also darf nicht umgetauscht werden. Das war ja auf dem Iraki-Flugschein nicht. Wir sind dann also mal über Larnaca, also Zypern, Rom, Wien geflogen. Und haben also dann immer das alles wahrgenommen, was da in der Gegend war. Das Schönste war, in Athen gingen wir zum Immigration Officer und sagten, wir möchten gern aus dem Flughafen raus, wir möchten gern mal Akropolis sehen. Damals war ja Griechenland NATO-Land und wir waren keins. Guckte er uns also so an, guckte unsere Pässe an und sagte, okay, ging an eine Säule, da war eingearbeitet ein Wandsafe, die drei Pässe rein und wir kriegten ein kleines Stück Papier, kommen Sie in 3 Tagen wieder. Da hatten wir 3 Tage Zeit, uns in Athen umzusehen. Und wir kriegten, jetzt kommt natürlich dann die ökonomische Frage, die man ja gleich dazu stellen muss, wir kriegten pro Tag 25 Dollar, und das war, der Dollar war ja damals noch mehr wert, also das war dann für eine Woche waren das immer so 300-400 Dollar, die wir kriegten. Und damit haben wir uns dann über Wasser gehalten.
Vielen Dank. Jetzt habe ich Raimund Schneider.
Ursprünglich wollte ich auch über den Iran fragen, aber gut, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, eine andere Frage zu stellen, denn Sie sind ja, wie einige andere in dem Seminar auch, Mediziner oder andere Hochschulprofessorinnen oder Professoren, Parteigänger gewesen in der DDR. Und ich habe mal gleich am Anfang eine Frage gestellt an Professoren, warum sie denn nicht einfach eingetreten ist, wenn sie auf der Kandidatur einfach noch erhöhen möchte. Und würde Ihnen die gleiche Frage stellen, wenn Sie also Klinikdirektor werden möchten, warum treten Sie nicht in der SED ein? Das ist doch nicht so schwer.
Das hat mich sogar ein westdeutscher Freund gefragt. Den habe ich nur angeguckt, ich sage, nee, also, ich verkaufe meine Weltanschauung nicht. Ist ja genauso. Ich habe also hier zunächst in der Marienkantorei gesungen, später dann bei Eschenburg im Motettenchor, und der Dr. Wagner fragte mich, darf ich Sie in die erste Reihe stellen? Er meinte, ob ich nicht so auffällig wäre. Ich sage, mir ist das egal. Von mir weiß jeder, dass ich nicht in die Partei gehe. Also das ist eine ganz einfache Frage.
Sehr einfach, sehr klar ist die Antwort. Jetzt die Rednerliste, den Namen habe ich vergessen.
Anliegen.
Dein Vorname? Vorname?
Matthias.
Ich wusste es schon mal. Matthias hat das Wort.
Darf ich da nur anschließen, dass ich mich immer bei den Medizinern gerade frage, die ja die ganze Zeit davon reden, was dem Patienten schuldig sind, wie sie das damit in vereinbaren, dass sie da eine vielleicht nichts könnende Parteibonze an eine Stelle lässt, die mit dem Patienten dann machen kann, was sie will. Also das frage ich mich immer. Wie sehr kann man das dann, oder ist es dann fraglich?
Nee, also ich meine, das muss jetzt persönlich betrachtet sein. Ich kann das nicht verallgemeinern, aber ich bin mit Herrn Wilden zusammen Assistent gewesen, ich bin mit Herrn Wilden zusammen Oberarzt gewesen. Wir sind zusammen habilitiert am selben Tag, wir sind zusammen Dozenten geworden und Herr Wilden ist dann, ja, also ich glaube 68 oder 69, dann nach Wismar gegangen. Das heißt, ich weiß, was er konnte, und als er wiederkam, wusste ich auch, dass er natürlich das Fach völlig beherrscht und auch operieren kann, also nicht den Patienten irgendwas Schlimmes antut. Also insofern ist das jetzt eine persönliche Sache. Wenn das woanders gewesen ist, das weiß ich nicht. Aber auf der anderen Seite, was wollen Sie tun? Ich meine, Sie können, also wenn ich jetzt mal die Sache konstruieren würde, Herr Wilden wäre also mein Chef geworden und ich wäre überzeugt, er kann nicht operieren. Was hätte ich machen sollen? Ich kann zum Dekan gehen und kann sagen, der kann nicht. Und dann sagt der Dekan, ich bin Genosse, der muss. Oder umgedreht, dann würde der vielleicht sogar sagen, ja, dann machen Sie es doch. Dann stellen Sie ihn kalt auf diesem Gebiet, aber nicht in der Leitung. Nicht? Das ist ein Unterschied. Also, für mich ist diese Frage nicht opportun gewesen.
Ja, weitere Wortmeldungen. Jetzt habe ich Heiko Marski.
Ich habe mir noch einen, weil Sie ja auch vorhin geschrieben haben, dass Sie in dieser Gewerkschaftsleitung waren, nicht nur bereiten auf der Universität. Also ich kenne es von vielen anderen, die in Verwaltungsebenen der DDR gearbeitet haben, dass es dann der Treff angesetzt wurde. Man hieß meinetwegen Treffen 8 Uhr, Genossen eine Stunde früher, oder dann aufgelöst wurde, Genossen bleiben noch hier und ähnliches. Dass man also versucht hat, diejenigen, die nicht in der Partei sind, von vornherein so ein Stück weit aufzuschließen, beziehungsweise auch von Informationen abzuschneiden. Wie haben Sie das in Ihrer Zeit in der Gewerkschaft erlebt? Oder hat man versucht, Ihnen auf diese Weise deutlich zu machen, also kommen wir jetzt in die Partei oder oder war das eher losgelöst davon normales Arbeiten?
Nee, also, das, was Sie sagen, die Genossen treffen sich eine Stunde eher, das habe ich erlebt in der Fachgesellschaft, Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Da ist es so gewesen, dass ja, die Genossen sich vorher getroffen haben, damit dann in der großen Gesellschaft die Dinge so liefen, wie sie laufen sollten. In der Gewerkschaft habe ich das nicht erlebt. Aber ich habe natürlich gemerkt, dass vorher, aber nicht eben öffentlich, sondern vorher schon hinter verschlossenen Türen bestimmte Dinge geregelt waren. Aber also nicht so eklatant hat man da nicht gemacht.
Beantwortet? Ja, weitere Fragen? Katharina Trost.
Gut, dann nutze ich nochmal die Chance.
Sie waren ja nun parteilos und Sie haben uns ja nun auch geschildert, dass Sie Ihre Seele nicht verkaufen wollten und alles. Trotzdem drängt sich mir die Frage auf, erstens oder zweitens, welche Nachteile hatten Sie dadurch, persönlich vielleicht oder familiär, dass die Kinder meinetwegen Nachteile hatten? Und die zweite ist, ist die Staatssicherheit auch bei Ihnen angekommen und hat mal angefragt, na, Herr Schwarz, wie sieht es aus? In Athen oder kam das raus zum Beispiel oder Berichte oder weiß der Teufel was?
Die beiden anderen, sowohl der Chirurg als der Internist, waren Genossen.
Gutes Alibi.
Ja, eben. So, aber das war ja bloß am Rande. So, also jetzt nochmal die erste Frage war?
Nachteile.
Achso, Nachteile, ja. Gut, also die Zurückstellung von manchen Dingen gut. Aber, Sie haben Kinder angesprochen.
Zum Beispiel, ja.
Zum Beispiel. Unser Sohn ist natürlich nicht zur Oberschule delegiert worden. Das lässt man ja nicht kampflos sich gefallen. Also, als erstes geht man an die Schule heran und sagt, wieso kommt das? Er steht in seinen Leistungen besser als manch anderer Delegierter, aber warum nicht? Gut. Ja, da wird man ja meist abgespeist mit irgendwelchen Dingen. Und dann habe ich gesagt, es gibt ja einen Stadtschulrat. Zum Stadtschulrat. Und der war dann schon Konzilianter und sagte, naja, wir haben ja so unsere Auflagen und Sie müssen doch einsehen. Ich sage, ich sehe nichts ein. Ja, was machen wir denn dann? Ich sage, zur Oberschule schicken, ganz einfach. Wir haben noch ein paar freie Plätze. Aber das kann ich erst sagen, am Ende des Schuljahres, wenn also diese Delegierungsgeschichte vorbei ist. Na gut. Und das ging dann noch relativ problemlos. Also am Ende des Schuljahres hieß es dann, jawohl, er kommt in die erste EOS. Bei meiner Tochter, 4 Jahre später, war die Sache dann schon sehr viel komplizierter. Also, genau dasselbe, Schule, Stadtschulrat, dann zum Bezirksschulrat. Und der sagte, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Also wir sind voll und es könnte höchstens sein, dass, also nichts. Das Mädchen wusste also am Ende der 8. Klasse nicht, wie es weitergeht. Und dann bin ich zum Direktor der EOS, wo mein Sohn ja gerade Abitur gemacht hat, und zwar ein sehr gutes Abitur, und der sagte, ja, wissen Sie, also, ich kann Ihnen jetzt nichts versprechen. Es könnte sein, dass jemand wegzieht. Und, ja, Sie kriegen Nachricht am 30. August, das war damals, glaube ich, der letzte Tag, am 30. August. Es wusste das Mädchen also nicht, wie geht's weiter. Er sagte, ich würde Sie ja nehmen. Ich habe ja nun gerade Ihren Sohn durch. Und jetzt muss ich auch dazu sagen, auch das passiert ja innerhalb der Familie. Der wird ein guter Sozialist. Ist er auch geworden. Ist er auch geworden. Und ihre Tochter werde ich schon reinkriegen. Na gut. Das Mädchen wusste nicht so recht, was das noch alles bedeutet. Auf jeden Fall, sie wusste eben, am 1. September marschiere ich in die 9. Klasse der Schule. Nein, dann kam der Anruf, kommen Sie mit ihr jetzt zu mir. Dann bin ich also am letzten Tag, 30. August, bin ich mit ihr zum Direktor und sie wurde genommen. Und da habe ich ihr dann gesagt, das hast du deinem Bruder zu verdanken, um das etwas abzulenken. Nee, das hast du nicht mir zu verdanken, sondern deinem Bruder, weil der so gut war. Der musste ja noch seine Abiturabschiedsrede in Griechisch halten. Ja. Naja. So, das war die Frage der Nachteile.
Und die zweite Frage wäre, die nach der Staatssicherheit, ob sie nicht doch mal geklopft haben und mal angefragt haben.
Nein, nie.
Nie.
Die sind zwar anderweitig gekommen dann, wenn irgendwas war. Ich hatte so den Eindruck, sie haben manchmal direkt gewartet, bis der Chef nicht da war, um mich zu, also über klinische Dinge zu befragen. Aber ich direkt sagen, fragen Sie doch den Chef. Ja, der ist ja nicht da. Da dachte ich, hab auch gut Haus gekriegt. Also, die sind nie gekommen. Und auch in der Klinik oder so. Partei ist nie an mich herangetreten. Ein Freund hat mir natürlich gesagt, das ist ganz einfach. Wenn du jetzt in die Partei gehst, dann kann einer, der unter dir, jetzt einer der Assistenten, der kann nicht aufsteigen, denn dann bist du ja für alle Seiten quasi sanktioniert. Nee, aber ich bin nie gefragt worden.
Weitere Frage. Ich habe mich jetzt auch noch einmal selber auf die Rednerliste gesetzt. Ich habe noch eine Frage zum wissenschaftlichen Leistungsniveau. Ihrer Schilderung nach war es ja hoch in Rostock. Es war aber nicht immer so. Ich habe ja schon erzählt, meine Schwester, die Neurochirurgin, kam aus Hamburg nach Erfurt 1990 und fiel über den mangelhaften Zustand der Neurochirurgie in Erfurt eigentlich in Ohnmacht. Da gab es also ein Leistungsdefizit und einen Transfer von Hamburg nach Erfurt, also nicht nur persönlich, sondern auch sachlich und technisch und so weiter. War das in der Gynäkologie ähnlich? Vermutlich nicht. Und stimmt dann das Bild, das wir hier gehabt haben, von einem differenzierten Bild des Leistungsniveaus, also in den medizinischen Wissenschaften? Und woran lag das?
Also, da muss man zwei Dinge sehen. Einmal die Personen und zum anderen die Sachen. Von den Personen her waren wir eigentlich gleichbedeutend mit allen westdeutschen Kliniken. Persönlich. Sachlich nicht. Denn zunehmend, etwa ab den 80er Jahren, wurden ja die Geräte immer weniger. Ich habe ja einen Lacherfolg mal gehabt, als ich erzählte, Ultraschall ist ja heute eine völlig gängige Geschichte. Damals aber nicht. Ich habe in Prag das erste Ultraschallgerät gesehen und mich damit eingearbeitet. In Rostock Also, das muss ich vielleicht doch noch ein bisschen ausholen. Im Ultraschall ist heute das sogenannte B-Bild-Verfahren das A und O. Das heißt, Sie haben eine Mattscheibe und auf dieser Mattscheibe bildet sich dann der Körperteil ab, den Sie dann mit Ihrem Schallkopf sehen. Also zum Beispiel ein Kopf. Und Sie können teilweise sogar dann sehen, die Zunge und die Mund und die Augen und so weiter. Der Vorläufer dieser B-Bildtechnik ist die sogenannte A-Bildtechnik gewesen. Das heißt, Sie legen einen Schallkopf hier an, der Schall geht durch und geht wieder zurück und es bildet sich einfach ein Zackenbild ab. Und aus der Entfernung der Zacken können Sie dann die Zentimeter mit entsprechenden Umrechnungsfaktoren eruieren. Begründung, wir wollten sehen, wenn Sie bei einer Schwangeren den Kopf durchschallen, dann wissen Sie, wie groß der Kopf ist. Der Eingang ins kleine Becken bei der Frau, die sogenannte Conjugata Vera, ist 11 cm. Wenn jetzt der Kopf 9 cm ist, dann sind noch die Weichteile zu berücksichtigen. Also 9 cm geht noch durch. 10 cm geht nicht mehr. Dann müssen Sie also einen Kaiserschnitt machen. Wir waren also daran interessiert, zumindest diese A-Bild-Technik erstmal zu erhalten. Und da sind wir nach Dummersdorf gegangen und in Dummersdorf wurden die Schweinedicken gemessen. Die Speckschicht wurde gemessen. Und wir haben uns mal so ein Gerät dann ausgeborgt und wir haben dann mit diesen Schweine-Speckschicht-Dicken messen, haben wir versucht, es ist uns nicht geglückt, weil die Intensität des Schalls zu klein war, durchzukommen, um das Kind auszumessen. Also ein Beispiel. Ein weiteres Beispiel. Wir sind dann, als die Sache nun immer prekärer wurde, sind wir zu dem Werftdirektor gegangen, Herrn Dunkelmann. Und haben gesagt, Herr Dunkelmann, so und so viele Ihrer Frauen kommen zu uns und wir möchten gern die mit modernen Methoden behandeln. Sie haben doch einen Westgeldfonds. Können Sie nicht uns ein solches Gerät beschaffen? Sie kriegen den Ostbetrag in Ihre Kasse, damit Ihre Kasse stimmt. Also das war ein Währungstausch. Da hat Herr Dunkelmann Ja gesagt. Und wir haben das erste B-Bildgerät ist letztlich von der Werft gekauft worden. So, 2 oder 3 Jahre später kam ein Zollinspektor. Sie haben ein westliches Auto gekauft. Sagen Sie bitte? Ja, hier ist doch der Lieferschein. Hier steht ein Klinomobil. So, mein Gott, jetzt weiß ich, was Sie meinen. Kommen Sie mit, ich zeige Ihnen. Das ist nämlich der Gerätewagen, auf den das Ultraschallgerät montiert ist. Das Ding hieß Klinomobil. Jetzt hat der Zoll gedacht, wir hätten ein Auto gekauft. So was passiert.
weitere Fragen?
Ach so, aber ich muss ich noch was dazu sagen. Also, die Kollegin da hat natürlich nicht so ganz unrecht. Instrumente sind ein Gräuel, wenn sie nicht mehr das tun, was sie sollen. Also zum Beispiel eine Schere zum Präparieren, die muss vorn an der Spitze schneiden und nicht weiter hinten. Als Beispiel. Und nach der Wende hieß es also dann, sie kriegen auch für Preis schon 40.000 Euro ein Lasergerät. Ich sage, Kinder, wir haben zwar keinen Laser, wir würden noch gerne einen haben, aber gebt uns dafür die 40.000 Mark Instrumente, wir haben alles Schrottinstrumente. Wenn man also, die OP-Schwestern können ja nicht dafür, wenn man dann sagt, schneid nicht, gib bei der Nächste. Schneid auch nicht. Es ist nicht möglich gewesen. Wir kriegten also einen Laser hingestellt und mussten nach wie vor noch mit den miesepetrischen Instrumenten arbeiten. Wir haben seit, glaube ich, 1980 keine Schere, keine Pinzette mehr gekriegt. Und das ist das, was sie aber wahrscheinlich auch gesagt hat. Ne?
Keine Einwegspritzen.
Ja.
Gut, dann jetzt noch Hilde Michael.
Ja, meine Frage geht nochmal darauf hinaus, Sie haben die Polen kurz an Ihrem Curriculum Vitae, dass Sie einiges erinnern auch zur Umbruchphase. Können Sie da nochmal vertieft drauf eingehen, besonders vielleicht auf der Stichpunkt Ehrenkommission?
Ja, also Sie wissen, nach der Wende wurden ja dann letztlich die Lehrstühle neu besetzt, in einem dreistufigen Verfahren. Das erste Verfahren, was man durchlaufen musste, war die Ehrenkommission, wo also die politische Vergangenheit durchleuchtet wurde. Dazu wurden 12 Leute ausgesucht. Bei uns war es Professor Mach, der ist schon tot. Und als Vorsitzender wurde ein Senator aus Bremen genommen. Und dieser Kommission musste man schriftlich, Fragebogen und so weiter erklären, was man getan hat und wie man das einschätzt. Und die Tätigkeit der Kommission